Hallo miteinander. Willkommen zum zweiten Teil meines Gesprächs mit meinem Freund Patrice. Heute ja hier aus dem verschneiten Berlin. In diesem Teil gehen wir tiefer. Zunächst einmal starten wir mit dem Thema Happiness versus Pleasure. Und wie viele von uns ja dieser kurzfristigen Befriedigung hinterherjagen versus echtes, nachhaltiges Glück zu finden. Es geht um Hormone und wie viele von uns oft in einem Dopamin-Loop festhängen, was uns am Ende eher leer statt erfüllt hinterlässt. Es geht außerdem um die Erfahrung, die Patrice gesammelt hat bei einem 24-Stunden-Marsch mit Navy Seals, wo er wirklich an seine Grenzen gegangen ist und was er ja, von ihnen über Mindset gelernt hat. Zu guter Letzt geht es um die Verbindung zwischen Körper und Geist. Happy Body, Happy Mind. Um Nahrungsergänzungsmittel, aber insbesondere um das Thema Psychoneuroimmunologie, in dem Patrice in den nächsten 10 Jahren das Potenzial sieht, dass dieses Medizin neu definiert und was ihm geholfen hat, sein chronisches Leiden zu heilen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser neuen Folge von In Good Company. Glück, wir hatten jetzt viel über das Thema, genau, Pleasure, Happiness, die Hormone gesprochen. Wir hatten aber auch in unserem Vorgespräch angeschnitten gehabt, dass man seine eigene Zielfunktion verstehen muss und dass das dann auch ganz unterschiedlich sein kann, welcher Weg wen glücklich oder erfüllt macht.
Klar, sonst würden wir alles Gleiche machen.
Was ist deine? Und so genau, wie hat sie sich vielleicht auch entsprechend verändert? Das ist vielleicht auch ganz interessant, sage ich mal, zu sehen von dieser, sage ich mal, mehr Fremdbestimmung ja. zu dieser mehr Selbstbestimmung.
Ja, wow. Das ist natürlich eine tiefe Frage. Also ich würde sagen, die ehrlichste Antwort für mich persönlich ist, dass ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben auf dem Weg bin, das wirklich bei vollem Bewusstsein für mich herauszufinden. Also ich würde nicht behaupten, dass ich jetzt schon am Ziel bin, im Sinne von, ich weiß, das ist meine Bestimmung, das ist das, wofür ich hier bin, das ist sozusagen das, was mich glücklich macht. Let's go, sondern im Moment ist es wirklich noch sehr viel so, dass ich für mich persönlich so Testbalance mache. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe Anfang des Jahres für mich definiert, mit sehr viel Bewusstsein, da kommt es wieder rein, wie ich jetzt die nächsten Monate mein Tun, das Leben gestalten möchte. Ja? Und habe dann für mich festgestellt, ich möchte zu 50% oder so Business-Themen machen, aber Themen, die mir im Herzen liegen. Ich unterstütze gerade ein Team, wir meditieren zu dritt in der Mittagspause. Ja? Also auch hier schon wieder das How und Why we're doing it, ist sehr anders. Und das ist wirklich ein Konzept, was auch die Welt aus meiner Sicht zum besseren Ort macht. Also ne, das fühlt sich dann einfach schon besser an. Und die anderen 50% sind die der anderen Passion zu folgen aus meiner Kindheit, die ich genannt habe, nämlich für dieses Körper-Geist-System. Was hält das eigentlich alles zusammen? Ich habe ja in dem Zuge auch so eine Ausbildung gemacht zum somatischen Traumatherapeuten, einfach weil es mich auch interessiert und möchte auch diesen Bereich jetzt mehr in mein Leben lassen, weil ich einfach merke, wie sehr es mich bereichert, darüber zu sprechen, anderen damit zu helfen, auch im Kloster natürlich. Ne? Wir haben ja auch da immer wieder jetzt Wochenendseminare und so gemacht, wo wir auch Unternehmer hingebracht haben. Fabian Heilemann, ja, einer immer noch meiner sehr engen Freunde, der auch im Kloster war, jetzt auch Schüler von Hinak Polenski geworden ist. Und da versuche ich mich auch gerade mehr zu finden. Unterm Strich kann man wohl sagen, sobald du mal dieses Bewusstsein und auch dieses somatische Gefühl entwickelt hast von, wie fühlt sich es an, wenn etwas sich gut anfühlt und aligned mit mir selbst, dass ich das wirklich im Herzen fühle, ja, dann kannst du das sehr schön nutzen eigentlich im Leben. Und häufig geht's, früher habe ich Entscheidungen immer getroffen mit Pro- und Kontralisten und habe dann hoch und runter alles runtergeschrieben, gesagt, wenn mehr positive Punkte da waren, machen wir es, wenn nicht, dann nicht. Die Entscheidung, wie sich das für mich angefühlt hat, war gar nicht so wahnsinnig oder der Faktor war gar nicht so wichtig. Heute drehe ich es um. Wenn mein Herz sagt, nee, irgendwie nicht, dann ist das sehr unwahrscheinlich, dass ich das dann trotzdem tun werde. Und das ist mehr so, dass ich meine Guiding Rails so jetzt habe dafür, aber ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich genau weiß, welche Form das annehmen wird. Das lasse ich jetzt so ein bisschen gestalten.
Lass mich das nochmal zusammenfassen. Ich glaube, du bist halt mitten in dem Prozess dieser inneren Arbeit. Durch diese innere Arbeit bist du jetzt bewusster und quasi auch in der Lage, erstmal zu verstehen, okay, was sind vielleicht die wirklich sozusagen deine Werte, die du wirklich priorisieren willst in deinem Leben, denen du mehr Raum geben möchtest. Ja? Also erstmal das auch wirklich zu herauszufinden. Also du musstest erstmal diesen Weg auch durchschreiten, um jetzt auch herausfinden zu können und über dich zu lernen. Und jetzt ist es aktuell sozusagen die Phase sozusagen Exploration, ja, wo man halt diese kleinen Testballons und dann einfach mal schaut, okay, wie ich denke, das könnte dazu führen, wie sich das dann vielleicht, ich habe eine Idee, wie sich das entwickelt, wie sich das dann auch anfühlt.
Ja.
Und dann let's see. Dann werden wir sehen, wo du dann stehst und wie es sich anfühlt. Und daraus entwickelt sich jetzt Step by Step vielleicht diese Zielfunktion, die du dann auch vielleicht in einem Jahr, wir wissen es nicht, noch klarer artikulieren kannst.
So ist es, absolut. Gleichzeitig glaube ich, und das habe ich von so vielen Menschen gehört, die auf diesem Weg schon deutlich länger sind als ich und noch viel tiefer, das hört nie so richtig auf. Du entdeckst immer neue Tiefen in dir. Es ist ein laufendes, ne? Die große Weisheit von Buddha am Ende, everything is impermanent, also nichts bleibt, alles ist in laufendem Fluss. Und das muss man, glaube ich, irgendwie auch zutiefst bejahen. Insofern, ich hatte immer wieder Momente in den letzten Jahren, wo ich dachte, jetzt habe ich es, so wird es aussehen. Und dann hat sich wieder ein bisschen gewandelt. Ich denke, das wird auch ein Teil des Prozesses sein. Aber wie du sagst, ich denke, für mich ganz persönlich ist es so, ich habe die Grundlagenarbeit geleistet. Jetzt bin ich zum ersten Mal, habe ich das Gefühl, in meinem Leben wirklich an einem Punkt, wo ich jetzt auch Entscheidungen treffen kann und wirklich verstehen kann, wie die Zielfunktion wirklich ist. Und das ist für mich mehr wert, als es schon gefunden zu haben, weil ich auch glaube, dass sich das immer wieder wandeln wird. Und das ist auch okay.
Du hattest im Vorgespräch gesagt, dass auch eine der wichtigsten Erkenntnisse, auch gerade auch in Beziehungen ist, dass du deinen Werten noch mal bewusster geworden bist.
Ja.
Ist das vielleicht auch ein Teil dessen, was du durch diese innere Arbeit auch erstmal zugänglich gemacht, also zu dem du Zugang gefunden hast,
ja,
wirklich zu verstehen, was sind meine Werte und was sind vielleicht Werte, die auch ja äußerlich aufgesetzt wurden und die ich vorher priorisiert habe.
Ja.
Okay.
Ja, absolut. Schön zusammengefasst. Ja, es ist genau so, ne? Also das sind alles Ergebnisse daraus, wenn du diesen Dreiklang durchgehst und dieses Bewusstsein auf diesen Ebenen eben mehr und mehr schulst, dass du dann genau Klarheit auch entwickeln kannst über gewisse Dinge. Und wie du schon sagst, Werte sind so wichtig. Ich habe so viel Business gemacht in den letzten 15 Jahren und vieles davon war im Nachhinein überhaupt nicht so, wie es mir eigentlich gut getan hat. Und das ist ja schon ein großer Punkt, überhaupt erstmal herauszufinden, was tut mir denn gut? Also was ist eine Rolle, die mir gut tut? Ich habe immer wieder Ja gesagt zu Rollen in der Vergangenheit, die mir eigentlich nicht wirklich gut getan haben und nicht viel Spaß gemacht haben, aber einfach des Geldes wegen dann doch getan. Mit welchen Menschen möchte ich zusammenarbeiten? Welche Werte habe ich? Ja, in meiner romantischen Beziehung, in meinen Freundesbeziehungen, in meinen Businessbeziehungen, was ist mir wichtig? Und dann entwickelt man auch ein Radar und erkennt sehr schnell, der nicht so, weil so und so. Und absolut, das ist für mich alles Teil davon, ein wunderschöner Prozess, den ich aber nicht, ich wäre nicht an den Punkt gekommen, ohne dieses Bewusstsein wirklich erstmal zu schaffen.
Hast du ein konkretes Beispiel, wo es dir sehr, sehr deutlich geworden ist, das war irgendwie ein Wert, der wurde dir extern aufgesetzt oder den hast du einfach aufgrund, weil vielleicht auch andere es bejaht hat, die Gesellschaft es bejaht, sehr hinterhergeeifert bist, wo sich die Beziehung grundlegend geändert hat?
Ja, also grundlegend geändert hat, aber lustigerweise, wie so häufig ich die Erfahrung gemacht habe, es nicht komplett mein Leben verlassen hat, sondern es sich nur gewandelt hat. Und das ist sicherlich so diese Idee von Härte. Härte zu mir selbst, Härte zu anderen. Wir müssen performen, Emotionen beiseite. Ich habe mich sehr häufig darüber geärgert, wenn Menschen dann irgendwie Meetings abgesagt haben oder so, weil ich mir dachte, das ziehen wir jetzt einfach durch. Da ist auch was Gutes dran an diesem Mindset, aber es war zu viel, am Ende sogar toxisch. Sehr stark dieses Navy SEAL Mindset, etwas, was mich ja auch sehr geprägt und begeistert hat. Was ich jetzt in den letzten Jahren extrem losgelassen habe, ich habe das Pendel ein bisschen in die andere Seite schwingen lassen, zu sehr viel Sanftheit, ja, und viel wichtiger ist, wie ich mich fühle, wie die anderen sich fühlen. Habe dann aber festgestellt, so funktioniert es halt auch nicht. Und habe dann gemerkt, wie so häufig im Leben, für uns Menschen ist es viel leichter, in den Extremen zu sein. Unglaubliche Härte, Navy SEALs, ja, um 4 Uhr aufstehen, mein Workout gemacht, dann in den Flieger gestiegen und so, geht eine Weile lang gut. Und auf der anderen Seite so Larifari. Und wahrscheinlich ist so dieses Pendel in der Mitte zu haben, das, wo am Ende der Sweet Spot ist. Und das, denke ich, da bin ich jetzt deutlich, deutlich näher dran. Das ist ein Beispiel für mich. Und diese Härte kommt sehr stark bei mir aus der Kindheit, aus meinem Umfeld und dann auch dem, was
ich damals halt auch irgendwie funktioniert hat oder man war in einem gewissen Umfeld gewesen,
ja,
wo das immer wieder gespiegelt wurde.
Ja.
Und du hast das natürlich mitgenommen. Aber du hast sozusagen nicht die Schattenseite davon wirklich gesehen.
Naja, es war auch ein Schutzmechanismus, ne? Also für mich, habe ja sehr früh mit Kampfsport angefangen, das auch sehr lange sehr exzessiv betrieben und zum Teil aus Freude, aber zum viel größeren Teil, um einfach auch ein Schutzgefühl zu haben, ja, in einer Umgebung, die nicht immer so wahnsinnig sicher war in Frankfurt. Wir haben uns davor vorhin drüber unterhalten. Und das ist einfach ein Schutzmechanismus gewesen. Das ist ja auch in der, ich sag mal, der Welt der Traumatherapie ein Konzept, was immer mehr auch Platz findet, dass wir im Grunde wie so Überlebensstrukturen schaffen in unserer Kindheit und Jugend, die wir dann einfach, wenn wir nicht reflektieren, den Rest unseres Lebens einfach kopieren, genau, und weitermachen.
Und damals war es halt Frankfurt, ich meine, Frankfurt, Schule in der Innenstadt, ist was anderes wie im Vorort, ja. Es war halt ein anderer Schnack auf dem Schulhof.
Ja, ja, so. Schulhof war noch ganz okay. Alles drumherum war eher das Thema.
Ja. Genau, aber dieses sozusagen auch, diesen, ja, Glaubenssatz, diesen Überlebensmechanismus,
genau,
oder Überlebens, das hört sich so hart an, aber im Grunde genommen ist es ja eine Strategie, wie komme ich hier irgendwie entsprechend gut raus. Ja?
Richtig.
Und die hat sich einfach auch in diese Businessphase von dir oder hast du übernommen, die hat dir natürlich manchmal auch geholfen,
ja,
aber letzten Endes war ja für dich jetzt der Beschluss gewesen oder auch jetzt in dieser dritten Phase, wo du gemerkt hast, eigentlich will ich das, also ich will das eigentlich gar nicht so in dieser Härte.
Ja.
Ich habe das natürlich von dieser Kindheitserfahrung entsprechend mitgenommen, weil es mir damals entsprechend gedient hat, aber eigentlich möchte ich anders sein, aber ich bin hier auf Autopilot irgendwie durch.
Korrekt. Korrekt. Und das wirklich Interessante ist dann habe ich das eben auch angezogen und mein ganzes Umfeld war sehr hart. Also meine Freunde, meine Geschäftspartner, meine Art und Weise, Geschäfte zu machen. Und genauso, ja, genau wie du sagst. Und da war dann irgendwann mal einfach die Beschäftigung damit und die Frage, tut mir das nicht gut? Erstmal war nur klar, mir geht's nicht gut. Und dann das nach und nach herauszufinden, ne? Und da kommt das ja alles, Kloster, ja, ja, ja. Ich hatte ja davor schon lustigerweise, mein Prozess, sich mit mir selbst zu beschäftigen, hat ja nicht im Kloster angefangen, hat ja schon 2 Jahre vorher angefangen. Und damals war ich erstmal in einem anderen Kloster, habe ein kurztägiges Zen-Retreat gemacht, war auch in den USA für viele Wochen und habe da so meine eigene Reise gemacht, dann nochmal ein Vipassana-Retreat gemacht und war unter anderem ja auch marschieren, 24 Stunden mit ehemaligen Navy SEALs, Tom Shea, ein, ja, mittlerweile würde ich sagen, zum gewissen Grad auch schon fast Freund geworden, der mich jetzt auch in meiner Gesundheitsreise unterstützt hat. Und habe das eben auch ganz bewusst mehr in mein Leben gezogen damals noch. Das heißt, selbst dieser Anfang der Selbstbeschäftigung ging immer noch sehr stark mit dieser Härte. Dann bin ich nach Florida, war in so einem Mixed Martial Arts Camp.
Diese Härte und so. Und diesen Performance-Gedanken.
Genau, richtig. Und erst in der zweiten Welle, als ich verstanden habe, dass ich, dann bin ich wieder zurück nach Berlin und bin sehr stark in die alten Muster wieder eigentlich zurückgefallen, habe ich verstanden, dass alleine ist es wohl nicht. Und erst dann kam nochmal diese zweite Welle, die dann das Kloster war, wo dann wirklich die Dinge sich in der Tiefe mal ein bisschen gesetzt haben, weil ich dann wirklich auch tiefer reingeschaut habe.
Ja, spannend, dass du das auch mit dieser Sanftheit eben beschrieben hast, weil wenn ich überlege, wie wir uns begegnet sind damals und wie ich dich jetzt sozusagen auch empfinde,
ja,
ist da definitiv eine gewisse Sanftheit da, die ich vorher nicht wirklich gesehen habe.
Ja, ja. Hätte mich auch gewundert.
Genau, Thema Performance, und du hattest ja eben schon die Navy Seals erwähnt gehabt. Und ich weiß auch, dass gerade in der Jugend dich die Navy Seals sehr, ja, fasziniert haben.
Nicht ja? In der Jugend, ja.
Ja? Ja. Oder es hat in der Jugend angefangen und sozusagen sich entsprechend durchgezogen. Und die Navy Seals stehen ja für wirklich Performance auf höchstem Niveau.
Ja.
Teil doch mal mit uns, was für dich jetzt Performance bedeutet und inwiefern du auch so ein bisschen so ein Role Model innerhalb der Navy Seals gesehen hast.
Ja. Gut, ich meine, ich glaube, Performance ist am Ende einfach definiert als die Effektivität bei der Zielerreichung irgendeines Ziels, ja. Und ich fand es schon immer extrem spannend, nicht nur bei den Navy Seals, so. Zen ist ja auch ein sehr extremer spiritueller Weg. Zen-Mönche in Japan ist ein extrem, fast schon militärischer Drillweg, so. Ist ja auch sehr extrem und hat auch sehr viel mit Willensstärke und so zu tun. Und ich fand es schon immer sehr spannend, mir die Extrem-Cases anzuschauen. Und wenn ich darüber nachdenke, unter welchen Bedingungen Navy Seals quasi, Soldaten generell, aber Navy Seals sind, glaube ich, die Menschen, die das wirklich auch aus Selbstverständnis heraus versuchen zu perfektionieren, in den absolut widrigsten, chaotischsten, schlimmsten Umständen, wie sie da es noch schaffen, einen kühlen Kopf zu bewahren und zu funktionieren. Das fand ich aber schon immer unglaublich inspirierend, und ich glaube auch, dass wir da viel lernen können von. Ich glaube, so hat die Menschheit auch oft gelernt, indem sie sich die Extremfälle angeschaut hat. Und die sind einfach ein sehr schönes Beispiel dafür, für genau das. Wie kann ich in einem chaotischen Umfeld gut funktionieren? Und der Witz ist halt, immer nur das schon so ein bisschen genannt, dass ich mein Leben zeitweise wirklich so ein bisschen als Krieg wahrgenommen habe. Natürlich lange nicht in der Form, was die durchgemacht haben, aber es war mehr so mein inneres Selbstverständnis und Gefühl tagtäglich. Und ich empfinde schon, mein Zen-Meister hat ja auch selber viel geschrieben über das Thema Self-Leadership im Leben und über die Linie im Chaos, so hat er es genannt. Und ich empfinde schon unsere Welt als vergleichsweise chaotisch. Ich glaube, wir sprechen jetzt ja auch gerade in einer Zeit, wo wir das alle am eigenen Leib spüren, was den Zustand der Welt angeht und irgendwo auch das Aufrütteln der Weltordnung. Da vielleicht nochmal mehr. Aber auch so, für mich ist das Leben in Summe eine sehr schöne Schule in alles ist laufend im Fluss und es hat was sehr Chaotisches. Egal wie sehr wir Menschen versuchen zu kontrollieren und klare Linien überall reinzubringen und Linearität, ich glaube, wir alle haben an verschiedenen Punkten in unserem Leben immer wieder gesehen, dass es eben nicht so linear läuft und dass wir es nicht so gut kontrollieren können und dass wir sehr stark auch lernen müssen, sich auf laufend verändernde Umstände zu reagieren.
Was ich daran sehr, also Thema Navy Seals, super spannend finde, sie stehen natürlich für diese körperliche Fitness auch, ja?
Ja.
Auch. Aber letzten Endes ist gerade auch der harte Selektionsprozess am Anfang dafür da, wo sie ja irgendwie, ich weiß nicht, so die Tauchübung dann quasi, also wahnsinnige physische sozusagen Zermürbung. Es geht aber eigentlich gar nicht darum, okay, können die das alles? Es geht darum, dass sie in dieser Woche auch, glaube ich, mit Schlafmangel 3-4 Stunden Schlaf nur, wirklich zu einer so mürbe gemacht werden, dass sie so physisch ermüdet sind, dass sie wirklich aus ihren letzten Ressourcen raushandeln. Und es geht letzten Endes darum, dass sie in diesem Selektionsprozess diejenigen auch rausfischen wollen, die, auch wenn sie sozusagen auf diesen letzten Ressourcen laufen und quasi auch alles, also keine Kontrolle mehr wirklich da ist, alles entsprechend rauskommt, es schaffen noch, gute Entscheidungen zu treffen.
Richtig.
Ja. Und das hat ja gar nicht so viel mit auch wiederum mit körperlicher Fitness zu tun, natürlich auch, sondern wie resilient sind die im absoluten Chaos Self-Leadership letzten Endes noch, ja, fortzuführen.
Es ist exakt das, ja. Und das ist das wirklich Spannende, je mehr man sich damit beschäftigt. Und wie gesagt, ich habe ja auch mich selber dem zumindest zum gewissen Grad mal aussetzen wollen und bin ja deswegen auch in die USA geflogen und war da mit Tom Shea und zwei seiner Ex-Navy SEAL-Kollegen. Einer davon war Nahkampfausbilder für die Navy SEALs und hat auch das Selektionsverfahren mit gemacht und gestaltet. War ja mit denen diese 24 Stunden marschieren und habe da auch nochmal extrem viel gelernt. Und in der Tat, wenn man sich damit näher beschäftigt, merkt man mehr und mehr, es ist eigentlich ein Mindgame. Mhm. Also jeder hat natürlich unterschiedliche physische Kapazitäten, das ist ganz klar. Die kann man aber auch trainieren, ne? Man kann sich dann einfach zum größten Athleten trainieren. Egal mit wem du sprichst bei denen, die sagen alle, am Ende schaffen es nicht die krassesten Athleten durch das Aufnahmetraining, sondern schaffen diejenigen, die diesen inneren Dialog, den wir haben, wenn wir in unsere Grenzbereiche kommen, dem nicht nachgeben. Deswegen ist es ja auch so beim Aufnahmeverfahren, dass die immer wieder angeschrien werden, sagen, du kannst jederzeit aufhören, du kannst jederzeit die Glocke läuten und kannst nach Hause gehen und kannst nach Hause Donuts essen in die Wärme und so. Es ist vielmehr eine Psychofolter eigentlich. Mhm. Und auch wieder nicht, du kannst ja jederzeit gehen. Es ist einfach die Frage, bis zu welchem Punkt gehst du innerlich? Und über welchen Punkt gehst du, kannst du noch drüber hinausgehen? Und der Navy SEAL, der mich sehr geprägt hat, Tom Shea, hat ja auch ein Buch darüber geschrieben, das heißt Unbreakable, wo es darum geht, dass ein erfolgreicher Mensch im Grunde 5 Säulen zu gleichem Maße bespielen sollte in seinem Leben. Nicht nur finanziellen Erfolg zu 100%, sondern auch Familie, Freunde, körperliche Gesundheit und so weiter, Spiritualität. Und das sind alles Menschen, zumindest die, die ich kennengelernt habe, mit einer unglaublichen Tiefe. Und genau das merkt man dort. Sie haben sich ein Mindset erarbeitet und haben gelernt, mit ihren Emotionen, mit ihrem Nervensystem und ihren Gedanken so umzugehen, dass sie der Herr im Haus sind. Selbst unter den schlimmsten Umständen. Also es kommt wieder zu dem, was wir schon mal besprochen haben.
Ich glaube, es ist auch, also diese Skills so von körperlicher Fitness, von genau, Nahkampftechniken, was auch immer. Also diese Exzellenz, die unterstützt sie auf jeden Fall, ihre Mission zu meistern. Aber wirklich zu überleben, da hilft ihnen nur quasi ihr Mindset und sozusagen diese Kapazität. Nee, du hast eben gerade ein schönes Wort gehabt dafür.
Ja.
Das Mindset oder diese Resilienz,
ja.
Ja, um wirklich nach im Chaos sozusagen die Entscheidungen zu treffen, die das Überleben der Gruppe sichern.
Ja.
Weil egal, genau, was für physische Ausdauer du hast und Kraft du hast, du wirst immer wahrscheinlich an einen Punkt kommen, wo du absolut mürbe bist. Das und dann geht es darum, einen kühlen Kopf zu bewahren, wie man ja immer so gerne sagt.
Das ist das, ja. Und wir haben auch bei diesem 24-Stunden-Marsch, haben die uns so ein bisschen wirklich auch dahingehend geschult. Beispielsweise gab es einen Track durch den Wald mitten in der Nacht, wo wir dann quasi Teams gebildet haben aus ein oder zwei Leuten und haben die losrennen lassen. Man wusste ganz genau, wo das Ziel ist, weil der Track sehr klar war mit der Taschenlampe. Und man wusste aber nicht, wo der hinten ist. Und das Ziel war, dass der hinter einem einen nicht erwischt. Das heißt, du weißt nicht, wie schnell du laufen musst, damit der andere dich nicht erwischt, aber du gibst alles. Ja? Und das ist so ein Beispiel dafür, das ist ein Mindgame. Wir alle haben die Fähigkeit, schnell zu gehen für die 20 Minuten, um die es in dem Fall jetzt ging. Klar, die 24 Stunden, da ist man ja schon viel gegangen und am Ende ist man mehr gekrochen, aber das zeigt das halt immer wieder, wie du sagst, wir kommen an Punkte, wo wir unsicher sind, wir kommen an Punkte, wo es unangenehm ist und dann ist die Frage, wie operierst du da? Und ich glaube, da geht es auch ein bisschen darum, sich selbst besser kennenzulernen und auch mal bewusst in solche Grenzerfahrungen zu gehen und ich finde, dass gerade Unternehmer schon immer wieder auf andere Arten, aber auch an diese Grenzen kommen und da sich mit auseinanderzusetzen und sich zu fragen, wie kann ich damit besser umgehen? Vor allem dieser innere Dialog, ne? Die Stimme in deinem Kopf, die dir sagen will, hör auf und lass es und so. Wie gehe ich damit um?
Und halt auch zu verstehen, dass es vielleicht weitergeht. Also jetzt mal im Unternehmer-Case Finanzierung klappt nicht, Runrate noch einen Monat,
genau.
Du hast irgendwie 30, 40, 50, vielleicht 100 Mitarbeiter und mehr. Und dann geht da was entsprechend in dir los, ja, was dich auf so ein emotionales Stresslevel entsprechend pusht, ja. Und
ist ein Überlebensmodus.
Genau, ist ein Überlebensmodus, weil es geht um deine Identität, es geht um viele Sachen, es geht auch um deine eigene vielleicht finanzielle Sicherheit, weil du alles klar. sozusagen reingesteckt hast, ja. Ist, wenn man das natürlich vergleicht mit Kriegssituationen, denkt man, ja. Aber es ist von dem, was die Leute erleben, teilweise wahrscheinlich ein ähnlicher Zustand.
Das fürs Nervensystem auf jeden genau. Fall. Und darum geht es ja.
Ja.
Ne? Also ja. Es ist ja immer so im Leben, dass eine Erfahrung nicht davon abhängt, ob du als Externer sagst, Mensch, das war eine schwierige Lage, sondern derjenige, der in der Lage ist,
subjektiv wenn es zu empfinden.
Ja, wenn es für den schwierig ist, ist es für ihn schwierig. Und dann wird er etwas daraus ziehen können, wenn er sich andere Menschen anschaut, die von Berufswegen immer wieder in schwierige Lagen kommen und ja über Jahrzehnte hinweg Erfahrung gemacht haben, wie man am besten damit umgeht. Beispielsweise die Navy SEALs, sehr bekannt fürs Box-Breathing, ne? In unterschiedlichen Auslegungen, aber 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden halten. Und das ist etwas, was die laufend machen, gibt es auch viele Berichte drüber, wenn sie dann in ihrem kleinen U-Boot sitzen und Platzangst bekommen oder wann auch immer. Und die haben also so viele Tools für sich entwickelt, wie kann ich damit umgehen? Und jeder auch ein bisschen andere, man kann da unglaublich viel
genau, lernen. Also eigentlich kommen wir wieder zu dem zurück, dem Thema Tools, was wir eben auch schon hatten. Bedeutet es, dass auch dieses Zermürben auf dem 24-Stunden-Marsch und dann wirklich an diese Grenzen zu kommen, die einerseits hilft, dich besser kennenzulernen und deine Reaktion, dich aber auch resilienter werden lässt im Nachgang?
Ja, klar.
Weil du immer wieder merkst, okay, jetzt fühlt es sich an, als es geht gar nichts mehr, aber du merkst, ein Tag später ist wieder alles okay.
So ist es. Der Tag später vielleicht noch nicht unbedingt, aber, okay. aber dann, ja, mit Zeit. Unser Hirn ist ja ein unglaublich neuroplastisch hochfähiges Gebilde, was sich laufend neu bilden kann. Und jede Erfahrung, die wir machen, kann nachhaltige Veränderungen darin haben, wie wir uns selber sehen und über auf unseren Charakter und so. Und wenn wir Grenzen verschieben, in einem sicheren Maß vor allem, ansonsten ist es häufig Trauma, wenn wir Grenzen verschieben auf eine, ich sag mal, erfolgreiche Art und Weise und wie du sagst, danach sehen, hey, wir haben es durchgeschafft, auch wenn es sehr unangenehm war, dann erweitert das im Grunde wirklich deine Sicht auf die Welt und auf deine eigenen Fähigkeiten. Also wenn du weißt, pass auf, ich kann jetzt losgehen und in 24 Stunden, wo kann ich in 24 Stunden sein? Ist ein blödes Beispiel, wird man nie brauchen, aber hat was mit mir gemacht, auf jeden Fall. Ich hatte ja zusätzlich noch, ich habe die Nacht kaum geschlafen, ich hatte Durchfall, ich hatte wirklich widrigste Umstände und trotzdem hat alles funktioniert, ja, und ich bin da durchgekommen und das hat nachhaltig was mit mir gemacht. Also auch dieses Gefühl von Stolz wirklich danach, auch auf mich selbst, das gemacht zu haben, das werde ich nie vergessen.
Ich kann es nachvollziehen in anderen Kontexten, wo man sich am Boden fühlt oder denkt, es ist auswegslos, aber dann trotzdem wieder schafft, irgendwo aus eigenen Kräften aufzustehen. Diese Momente geben dir ein gewisses Selbstvertrauen, eine gewisse Zuversicht und du navigierst auf einmal Situationen anders,
ja.
Weil du diesen Glauben an dir selbst hast und weil du merkst, okay, ich komme da durch. Auch wenn mich jetzt gerade die Angst packt, ja, und das Nervensystem gerade oben ist.
So ist es. Und es gibt eine sehr schöne, vielleicht auch dann irgendwie abschließend zu diesem Thema, eine sehr schöne Regel, sie nennen sie die 40% Rule, die meines Erachtens von den Navy SEALs geprägt ist, die im Grunde besagt, wenn du denkst, du bist am absoluten Limit und dein Hirn dir sagt, jetzt geht es nicht weiter, bist du nur bei 40% deiner Leistungsfähigkeit. Das heißt, noch 60% bleiben dir übrig. Warum? Weil unser Hirn sehr früh sagt, Schluss, um dich zu schützen, um deine Reserven aufrechtzuhalten und so weiter. Das heißt, du musst dann sehr viel pushen. David Goggins ist ja jemand, der das extrem quasi propagiert und wahrscheinlich auch ein bisschen in den toxischen Bereich rein. Und die aber immer wieder beweisen, es geht eben da reinzugehen. Und das ist Training einfach auch. Ne? Ist, glaube ich, nicht klug, das immer zu tun. Das war, glaube ich, auch der Grund, weshalb das für mich am Ende dann ein bisschen schwierig wurde, weil ich mich dem etwas zu sehr verschrieben habe und eben kein Elite-Soldat bin. Aber es ist ein unglaublich interessantes Learning.
Und vielleicht auch zwischenzeitlich, ja, man kann in diese Grenzbereiche reingehen, aber muss auch regenerieren. Ganz und ich glaube, genau. Ja. In diesen 10 Jahren, und wir hatten im Vor, du hast dir halt auch keine Zeit der Regeneration gegeben, sondern es war und nächste und nächste. Dosis. Und es ging irgendwie, weil natürlich da auch ein Hormoncocktail da war, aber irgendwann sagt der Körper halt auch so, nee.
Ganz genau.
Ich brauche immer ein bisschen Wartung.
Und da kommt wieder das Thema Nervensystemsregulierung rein und so weiter.
Ja. Jetzt haben wir eine Menge sozusagen beim Mentalen, ja, beim Geist, beim Nervensystem. Aber wir wissen ja, Happy Body, Happy Mind, also es ist eine Kausalität da. Und ich weiß, dass du auch sehr viel mit Supplements experimentiert hast, auch bei einem Thema mitbeteiligt warst, wo es um so eine holistische Gesundheitsansatz gab. Deswegen, what's your take on it?
Ja.
Das Thema Supplements. So, lass es mich nochmal spezifischer machen, also gesunder Körper, und dann können wir gerne auch sozusagen auf dieses Thema Supplements mal entsprechend ein bisschen eingehen, weil da ist ja bei vielen auch immer ein Fragezeichen da.
Ja, ja, absolut, ja. Spannendes Feld. Vielleicht in kurzer, schamloser Selbstwerbung. Circle Health heißt die Praxis, wo ich Investor bin. Die machen einen phänomenalen Job. Ist eine, wie du sagst, holistische Praxis in Berlin und eben jetzt auch gerade ihre eigene Supplement-Linie starten und dann tollen Job machen. Und das ist sicherlich auch ein Bereich, der mich unglaublich interessiert. Allein schon aufgrund meiner eigenen Reise, habe ich ja erzählt, die letzten 2 Jahre, bin da mittlerweile auch sehr vocal darüber, also spreche viel darüber, weil ich es wichtig finde, dass wir uns auch verletzlich zeigen können in dieser Welt und Instagram und so weiter nicht immer nur nutzen, um jetzt die tollste Seite von uns zu präsentieren, sondern auch mal die dunklen Zeiten. Und habe eben diese gesundheitlichen Schwierigkeiten jetzt über 2 Jahre mit mir getragen. Und das hat mich auch ein bisschen gezwungen, tatsächlich, ich sag fast schon immer so, meinen Master in physischer Gesundheit dann noch zu machen, wo ich mich davor sehr viel mit dem Mentalen beschäftigt hatte. Wie gesagt, Teil meines Naturells auch immer sehr, sehr tief in solche Themen reinzugehen, teilweise zu tief. Aber genau, und habe mich in dem Zusammenhang natürlich, ich glaube, die erste Welle, wo dieses ganze Thema Supplements und so weiter sehr stark auf mich zukam, war tatsächlich auch in der Intensität durch einen Freund von mir, Stefan Tietze, der sehr viel, sich sehr viel damit beschäftigt, der auch wirklich einer der Co-Founder von Circle Health eben ist. Und habe mich dem Thema dann mehr und mehr geöffnet. Ich glaube, Andrew Huberman war für viele von uns da auch so ein Augenöffner, ne, dass das wirklich auch wissenschaftlich fundiert ist und so. Und damals aber noch mehr so im Bereich von irgendwie Optimierungen und so. Und bin dann eben durch meine gesundheitliche Reise und die Frage, was braucht mein Körper, was gibt es vielleicht noch für Möglichkeiten, die nicht nur konventionelle Medizin, Antibiotika und so weiter eben ist. Was gibt es da noch für Möglichkeiten? Und da bin ich wirklich in ein ganz tiefes Rabbit Hole abgestiegen und bin bis heute fasziniert davon. Und mir ist eben auch aufgefallen, wie viel davon einfach wirklich nicht in der Breite mal angekommen ist bei den Leuten. Also ich kann dir jetzt unzählige Beispiele nennen davon, was quasi wirklich zum Beispiel Vitamin C oder Melatonin oder was solche Wirkstoffe, und die sind unglaublich gut dokumentiert, da gibt es tausende von Studien und Metastudien dazu, die USA sind da unglaublich führend, was das für positive Effekte auf uns haben kann. Und das ist im Grunde der Weg, den ich jetzt nochmal auch gegangen bin. Ja.
Aber auch, sag ich mal, okay, körperliche Gesundheit, also Supplements sind irgendwo die 10%.
10%
von. 10-20% von dem Mix. Ja, was braucht man für körperliche Gesundheit? Man braucht eine gute Ernährung, man sollte Ausdauertraining, Krafttraining entsprechend regelmäßig hat viele Ebenen. Wie viel Prozent siehst du, was man, sag ich mal, mit Supplements entsprechend machen kann?
Also, egal was ich jetzt sage, werde ich wahrscheinlich manchen Leuten auf den Schlips treten. Und ich, offen gestanden, ich weiß es auch nicht ganz. Und ich glaube auch, es hängt sehr davon ab, wo du stehst. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du einen krassen Vitamin-D-Mangel hast, dann wird diesen Vitamin-D-Mangel zu beheben einen potenziell unglaublichen Effekt haben. Wenn du grundsätzlich gut ausgestattet bist mit Nährstoffen und so weiter, keine großen chronischen Entzündungsvorgänge im Körper hast über Zytokine und so, dann wirst du vielleicht weniger herausholen können für dich, ja. Ja, also es hängt sehr stark auch vom Individuellen ab. Ich glaube, dass du dich damit theoretisch komplett heilen kannst von den verrücktesten Sachen. Ich glaube aber auch, dass es sehr schnell in eine Richtung gehen kann, wo es zu einer Überoptimierung kommt, wo man zu sehr festhält an irgendwelchen Pillen und dann 80 Dinger nimmt. Das war in meiner Hochphase, habe ich bis zu 100 Präparate genommen. Und hatte dann auch das Gefühl, dass ich im Grunde dieses Macher-Mindset und auch so ein Perfektionismus jetzt dann angewendet hatte auf diesen Teil. Und das hat sich für mich dann auch nicht mehr wirklich heilsam angefühlt. Ich war mir dann auch nicht sicher, ob das 101. Zusätzlich dann noch großen Effekt hatte. Das heißt, wahrscheinlich ist es sehr individuell, möchte ich sagen. Und dann liegt die Wahrheit aber auch irgendwo in der Mitte. Allerdings meine aktuelle Erfahrung der letzten Monate, ich habe ja 2 Jahre lang alles gegeben mit Supplements und 1000 Behandlungen, war ja wirklich in Kliniken und mit den besten Ärzten gearbeitet, ist eben einfach, zumindest für mich und auf Basis dessen, was ich dann auch für Recherchen gemacht habe und mit wie vielen Menschen ich mich unterhalten habe, ist es unglaublich interessant, dass wir immer noch unterschätzen, obwohl wir diesen Begriff quasi haben dafür, dass unser Geist und unsere mentale Verfassung eben auch einen Einfluss hat auf unsere physische Gesundheit. Trotzdem ist es immer noch nicht in der Breite wirklich angekommen und wir können das, glaube ich, gar nicht unterschätzen, wie groß der Effekt wirklich ist. Man nennt das ja Psychoneuroimmunologie, ist so der quasi neue Begriff dafür. Es ist im Wesentlichen Psychosomatik, das ist der Begriff, den ich gerade angesprochen habe. Aber es geht noch darüber hinaus. Also die Frage, wie die Psyche unsere Nerven und damit eben unser Immunsystem und damit unsere Gesundheit beeinflusst.
Bevor wir auch in das Thema nochmal einsteigen, weil ich weiß, dass du gerade die Psychoneuroimmunologie als eines der Themenfelder siehst, die in den nächsten 5 bis 10 Jahren eventuell ja, die Medizin nochmal neu definiert.
Ja. Ja.
Aber diese Connection zwischen Body und Mind,
ja.
Ja, und auch körperlicher Gesundheit.
Ja.
Wie wichtig würdest du diese körperliche Gesundheit sehen, um auch in der Lage zu sein, diesen inneren Weg letzten Endes zu gehen?
Ja.
Weil da ist ja auch eine Kausalität entsprechend da. Und was ist deine Erfahrung diesbezüglich?
Also ich glaube, es ist eine Two-Way-Street. Ja? Also ich glaube, dass ein gesunder Körper dir enorm dabei hilft, natürlich auch die richtigen Gedanken zu haben und in Alignment mit dir selbst zu handeln und so weiter und so fort. Ich glaube aber auch, dass deine Gedanken und deine Emotionen und so weiter wiederum über das Nervensystem beeinflussen, ob dein Körper gesund ist oder nicht. Also es geht in beide Richtungen. Das Mikrobiom im Darm ist da so ein schönes Beispiel. Wir wissen mittlerweile, dass das Mikrobiom, also die Zusammensetzung der Bakterien in unserem Darm, unglaubliche Auswirkungen auf unsere Psyche hat. Du kannst Angstzustände, Depressionen haben, nur durch eine Dysbalance im Darm. Aber du kannst die genauso beeinflussen über deine Gedanken und wie du dich fühlst. Ja, das heißt, es ist eine Two-Way-Street, es geht in beide Richtungen und das ist mein Learning daraus und ich habe zu sehr versucht, über das Körperliche. Genau, weil
Stress auf das Mikrobiom sozusagen auswirken kann, also du hast Stress, externen Stress, du verarbeitest ihn nicht, also gedanklichen Stress und das kann letzten Endes dazu führen, dass, ja, wir kennen es ja entsprechend alle, du hast irgendwie Magenprobleme, dir geht es nicht entsprechend gut, ja. Das sind ja wirklich auch diese Auswirkungen, die dann körperlich werden.
Ja, und es ist eben noch subtiler. Es ist eben wirklich so, man hat zum Beispiel herausgefunden, man nennt es Stuhltransplantation, klingt erstmal ein bisschen unangenehm, wo man quasi Teile des Mikrobioms eben transplantiert einer anderen Person. Und da hat man zum Beispiel festgestellt, dass wenn die vorherige Person depressiv war und der Empfänger der Transplantation nicht, haben die auch auf einmal depressive Charaktereigenschaften entwickelt. Das heißt, es geht noch viel tiefer. Es ist wirklich so, dass ein Teil unseres Charakters auch darin begründet ist. Und das ist das wirklich Spannende. Und da gibt es natürlich unglaublich viele Menschen, Gary Brecker, Joe Dispenza, unglaublich viele, mittlerweile auch Andrew Huberman, sehr stark auf den Zug aufgesprungen, die dem eben immer mehr nachgehen und auch wirklich, wirklich baff sind davon, was das einfach heißt. Ne? Und das ist das Feld, was ich persönlich unterschätzt habe, was mich am Ende auch geheilt hat. Es war einfach nicht die konventionelle Medizin. Es ist immer multikausal. Also du weißt am Ende nie, was hat das jetzt am Ende bewirkt. Dass ich meine Nährstoffe aufgefüllt habe, ich war zum Beispiel deficient in einigen Sachen, dass ich an meinen Entzündungen gearbeitet habe, hat bestimmt geholfen. Aber ich habe es eben 2 Jahre lang versucht und dann war innerhalb von ein paar Wochen hat sich meine Welt verändert, wo ich mich mehr auf die Psychoneuroimmunologie fokussiert hatte.
Das ist, glaube ich, wieder so dieses holistische Toolkit, wie wir es von diesen verschiedenen Ebenen haben und alles wirkt aufeinander ein, ist es the same irgendwo.
Ja.
Du hast verschiedene Therapien gemacht, sozusagen klassische Medizin.
Ja.
Alles zusammen hat vielleicht irgendwann seine Wirkung entsprechend entfaltet. Man weiß es nicht, aber aus deiner, sag ich mal jetzt, eigenen Erfahrung der letzten Monate hast du gemerkt, sobald du diese mentale Ebene hinzugezogen hast, gab es auf einmal auch eine radikale Verbesserung.
Und zwar so radikal, dass ich selber noch immer tatsächlich fast ungläubig bin darüber, wie schnell und radikal sich dann auf einmal alles verändert hat innerhalb von wenigen Wochen, wo ich davor noch wirklich zu Hause saß, /lag, in völliger Hoffnungslosigkeit und dachte, das wird nie wieder. Und das war einfach schon bemerkenswert. Die in der Kürze und Intensität ist das einfach irre. Das hatte ich mir von den Supplements immer gewünscht. Ich nehme jetzt Vitamin C, jetzt ist es bestimmt in 2 Wochen weg. Bei mir persönlich war es nicht so. Das heißt aber nicht, dass das nicht für viele, wie gesagt, so sein kann. Für mich war es am Ende, die Meditation anzuwenden, eines der Tools, ne, über die wir gesprochen haben, ganz bewusst darauf, positive Gedanken über meinen Körper, Vertrauen in meinen Körper wieder haben. Ich habe dann auch gesagt, ich gehe jetzt nicht mehr zu Ärzten. Ich bin ja auch von Arzt zu Arzt gegangen, die mir immer erzählt, was noch kaputt ist in meinem Körper. Dieses Mindset darüber, in mir ist irgendwas kaputt, ich brauche jetzt irgendwie Pillen oder Behandlungen oder irgendwas, um meinen Körper wieder okay zu machen. Ich möchte nochmal sagen, ich bin ein großer Fan von konventioneller Medizin. Es ist nur so, dass ich persönlich für mich gemerkt habe, dass mir das nach und nach psychisch so zugesetzt hat auch, dass die Heilung gar nicht mehr möglich war. Ich brauchte wieder Vertrauen in meinen Körper, ich brauchte wieder positiven Outlook, ich brauchte wieder positive Gedanken, Visionen und das habe ich einfach dann darüber bekommen.
Kannst du ganz konkret mal sagen, wie das ausgesehen hat? Also du hast jetzt kurz, du hast meditiert,
ja.
Aber was ist da der konkrete Approach gewesen? Auch zu wissen, was vielleicht die richtige Herangehensweise ist.
Ja, absolut. Also ich kann einfach nur beschreiben, was für mich funktioniert hat und offensichtlich für sehr viele. Das ist im Grunde ein zweigeteilter Weg. Der eine ist tatsächlich die Meditation, die sehr stark sich an Joe Dispenza orientiert. Ich weiß, dass man da wissenschaftlich von ihm halten kann, was man möchte. Ich glaube, am Ende, wer heilt, hat recht. Und er hat so viele Menschen schon geheilt, dass er zum gewissen Grad für mich recht hat, inklusive wahrscheinlich irgendwo mich. Und da geht es einfach sehr stark darum, erstmal Nervensystem regulieren. Es gibt ja so ein Default Mode Network im Hirn, was im Grunde laufend dafür da ist, unsere Realität aufrechtzuerhalten, das zu lernen, herunterzufahren, dass dieser analytische Verstand nicht immer reinfunkt. Und dann aus diesem Zustand der tiefen Stille anzufangen, sich positivere Gedanken bewusst zu kreieren. Jeder von uns hat ja die Fähigkeit, sich Gedanken zu konstruieren. Wenn ich dir jetzt sage, bitte denk dir im Kopf das Wort Affe, dann kannst du das tun, nicht? Und das heißt, wir haben also auf irgendeiner Ebene die Fähigkeit, Gedanken bewusst zu kreieren. Nutzen das aber sehr wenig und sind sehr reaktiv und lassen unser Unterbewusstsein unsere Gedanken kreieren und damit auch führen. Und in dem Fall war es für mich sehr stark die Visualisierung eines gesunden Selbstes. Die Visualisierung, ich habe mir immer wieder vorgestellt, es gibt ja diese Erkenntnis darüber, dass unser Hirn nicht unterscheiden kann zwischen imaginären Events und reellen Events. Kennt den Unterschied nicht.
Hat mir auch
gehabt. Und ich habe mir immer wieder vorgestellt, dass ich vor einem Arzt sitze und der mir sagt, sie sind komplett gesund. Ich habe mir hier alle Zahlen angeschaut, sie können das jetzt eigentlich komplett hinter sich lassen. Und dann wirklich auch die Emotion zu fühlen, die dann aufkäme, wenn es denn so wäre. Und so bringst du dich mehr und mehr in einen Zustand, wo der Körper eigentlich denkt, ich habe den Gedanken, ich sehe das gerade bildlich vor mir und ich fühle mich sogar so, als wäre das passiert. Dann ist es fast so, als wäre ich beim Arzt gewesen und der hätte mir erzählt, ich bin gesund. So, und das habe ich dann eben mal 2-3 Mal am Tag gemacht, inklusive mir eine schönere Zukunft vorgestellt. Ja, was wäre denn, wenn ich dann gesund bin? Was würde ich tun? Und so weiter. Und nach und nach und nach habe ich nicht nur gemerkt, dass meine Symptome krass zurückgingen. Ich hatte da auch 1-2 sehr extreme Erfahrungen, die ich wirklich als nur spirituelle Erfahrungen bezeichnen kann. Schon in der ersten Meditation, die ich dieser Art gemacht habe. nach und nach sind meine Symptome aber immer weiter zurückgegangen. Und das Interessante ist, ich war dann am Ende nicht nur ein, würde sagen, jetzt nahezu gesunder Mensch, sondern auch ein deutlich glücklicherer Mensch. Und darüber habe ich diese kognitive Seite eben besser verstanden. Ich habe eben verstanden, dass meine Gedanken Einfluss haben auf meinen Körper, auf meine Realität, auf meine gefühlte Realität, und mein Körper antwortet dementsprechend darauf. Ich weiß, das klingt ein bisschen schalaschala, aber wenn man das mal am eigenen Leib erfahren hat, dann wirkt es einfach so wahr wie alles andere. Mhm. Es ist einfach spürbar.
Also ich glaube definitiv auch an eine Kausalität, wenn man jetzt Joe Dispenza sieht, es gibt ja sehr viele, sag ich mal, er hat sehr viele Follower. Ja? Mhm. Ich hatte mit meiner Freundin über das Thema gesprochen gehabt und sie ist Psychologin. Ja? Ja. Und auch sehr, arbeitet auch so ein bisschen im Research. Und da meinte sie, ja, er macht ja Studien, aber gibt die Studien selbst alle in Auftrag. Mhm. Ja? So, long story short, wir wissen es nicht, aber es scheint da schon auch eine gewisse Evidenz zu sein. Man kann es auch wieder alles entsprechend hinterfragen. Wenn es funktioniert, funktioniert es. Ja? Und irgendwas scheint da wohl jetzt, klar, man hört es von ihm, aber wenn man jetzt dein Beispiel sozusagen sieht, und das kann ich viel besser nachvollziehen, ja, dann sage ich, okay, gut, dann sollte man dort mal hinschauen. Ja.
So ist es.
Und wahrscheinlich so, ich meine, die Medizin hat jetzt in den letzten Jahren nochmal unwahrscheinliche Sprünge letzten Endes gemacht.
Und wird sie weitermachen, ja.
Und wird es weitermachen. Und dass wir dem sozusagen auf die Schliche kommen, dass dann, wie die Connection tatsächlich ist, ich glaube, was wir uns gar nicht, da ist eine Connection, und wie sie ist und wie man sie entsprechend beeinflussen kann, da bin ich sehr gespannt drauf, aber finde es schon, sage ich mal, sehr faszinierend, auch gerade von dir zu hören, was es dir jetzt entsprechend bewirkt hat. Und ich weiß, wir hatten vor ein paar Monaten mal, oder genau, halb Jahr, dreiviertel Jahr, da ging es dir gar nicht gut. Und wenn ich dich jetzt hier sehe, freut mich das.
Ja, absolut. Wie gesagt, also aus meiner persönlichen Sicht, wer heilt, hat recht. Und ich glaube, wir leben in einer extrem verkopften Welt. Ich bin ja auch sehr, habe einen sehr verkopften Teil, liebe es, Studien zu lesen und so. Ich kenne einige meiner Freunde, die im Grunde der Sache nie wirklich eine Chance gegeben haben, weil ihr Kopf immer irgendwie sagt, na, ist irgendwie pseudowissenschaftlich und so. Da, glaube ich, würde ich mir wünschen, für diese Menschen und auch für uns generell als Menschheit, dass wir manchmal einfach mal lieber mal ausprobieren und ins Machen kommen und nicht so sehr ins Denken, Zerdenken und Zerreden. Und dann kann man ja schauen, ob es irgendwie eine Wirkung hat für einen oder nicht. Es ist ja so ein praktischer Weg. Es ist ja keine theoretische Abhandlung über die Natur des menschlichen Geistes. Das ist zwar ein Teil seiner Bücher, aber am Ende ist es ein extrem praktischer Weg. Und den kann man ja einfach mal ausprobieren und kann ja einfach mal schauen, wo man da am Ende herauskommt.
Genau, und gerade, sag ich mal, die Art und Weise, und im Grunde genommen ist ja im Mittelpunkt sozusagen des Toolsets die Meditation wieder, ja. Das ist einfach zugänglich, das braucht eigentlich nicht, sag ich mal, viel Aufwand, das mal zu praktizieren. Und dann ist ja auch immer die Frage, jetzt bei dir, du hast ja alles Mögliche ausprobiert und irgendwie hat es nicht so wirklich geklappt. Warum nicht ausprobieren? Und wenn es hilft, dann hilft es.
Ich bin auch überzeugt davon, dass das für mich persönlich, ehrlich gesagt, musste ich dadurch, weil ich war sehr verkopft. Ich bin sehr wissenschaftlich vorgegangen. Ich habe mich in diese Studien eingegraben über alle Sachen, die ich genommen habe und versucht habe. Sehr wissenschaftlich vorgegangen und musste das alles machen und damit zu dem Punkt kommen, dass es einfach nicht funktioniert hat. Für mich persönlich zu diesem Zeitpunkt, weil ich dann so loslassen konnte und sagen konnte, gut, jetzt probieren wir was anderes. Genau deshalb.
Es ist ein Prozess. Wie der Prozess vielleicht auch vom zweiten Lebensabschnitt im Business, wo du durch bist. Das ist ein Prozess und du musst die Erfahrung machen, um vielleicht auch anderes zuzulassen. Und wie wir auch gesagt haben, es war wahrscheinlich auch gut, dass du diesen Prozess sowieso durchlaufen bist. Und wir wissen jetzt nicht die Kausalitäten letzten Endes von der Therapie und der. Ich glaube einfach, die Message ist, es gibt vielleicht Sachen, die haben wir hier noch nicht komplett durchdrungen. Ja. Und wir sind alle gespannt, wo wir vielleicht in 5 bis 10 Jahren mit diesen ganzen Themen und Fragen stehen.
Absolut. Ich bin einfach nur der Überzeugung, und das ist wirklich, tatsächlich ist es ja nicht nur, dass Joe Dispenza davon spricht. Ne? Es gibt so ein wahnsinnig spannende, es ist im Grunde so eine Studie/Hochrechnung von dem American Institute of Stress das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen, die sagen, dass 60-90%, Joe Dispenza sagt 95%, aber irgendwo in dem Bereich, der Primary Care Visits, also Arztbesuche, sind stressbasiert. Mhm. Muss ich mal überlegen. Das heißt, selbst wenn es nur 60% wären, mehr als die Hälfte der Menschen, die zum Arzt gehen mit irgendeinem Leiden, deren Kernursache ist Stress, wahrscheinlich chronifizierter Stress. Das alleine würde doch schon ausreichen, sich mal Gedanken zu machen, aus meiner Sicht. Das heißt also, das ist bei denen jetzt nicht unbedingt der Vitamin-C-Mangel, der kann dann helfen und da reinspielen und so. Aber das, die Aussage ist erstmal, es ist das Nervensystem, über das wir die ganze Zeit gesprochen haben. Deswegen war für mich persönlich auf der Reise auch so spannend, dass ich eigentlich am Ende dieser Krankheitsreise wieder zu dem Learning gekommen bin, was mir schon auf mentaler Ebene so geholfen hat, jetzt eben auch quasi wieder meinen Körper zu heilen.
Mhm.
Ja.
Mhm. Patrice, danke für deine Zeit und auch für das, also das war sehr persönlich und auch über das Teilen deines Weges und auch der Transformation irgendwo, in der du bist. Ja? Und wir haben ja gesagt, sozusagen, man geht den Weg, es wird nicht irgendwann fertig sein. Es ist ein Weg, den man geht, aber der sich jetzt, und das freut mich sehr, für dich gut anfühlt letzten Endes. Und darum geht es am Ende des Tages.
So ist es.
Ich hoffe, wir haben auch allen da draußen jetzt, oder jetzt nicht, aber demnächst, der hier zuhören, vielleicht so den einen oder anderen Impuls gegeben, einfach mal dahin zu schauen und einfach mal zu probieren. Also genau. Trial and Error.
Können mich auch gerne, also gerade Menschen, die im Grunde das Gefühl haben, dass sie mit gesundheitlichen Themen oder so zu kämpfen haben, ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit geworden, können natürlich auch super gerne sich bei mir melden. Ich muss mal dann schauen, wie man helfen kann, aber zumindest mal ein Gespräch kann ja häufig schon sehr helfen. Das ist mir nochmal ganz wichtig auch zu sagen, weil ich am eigenen Leib die Erfahrung gemacht, wie schwer das sein kann und wie alleine man sich dann teilweise auch fühlt und das möchte ich nochmal gesagt haben. Ja.
Super. Und manchmal hilft es ja einfach dann zu sagen, hey, schau dir das mal an, vielleicht hilft es ja.
Absolut.
Alright, jetzt ist auch Zeit für Mittagessen, 3 Uhr oder fast 3.
Sehr gut.
In Berlin Mitte. Ich habe hier, ach Gott, wie immer noch 1-2 andere Sachen, aber als guter Letzt, vielleicht, damit wir das hier ja auch dann auch abschließen, aber das ist vielleicht jetzt auch noch was Praktikables für alle da draußen. Wir haben jetzt über diese ganzen Themen gesprochen. Gibt es 1 oder 2 Bücher, die du auch einem Freund empfehlen würdest? Wenn du sagst, okay, der ist gerade irgendwo in einer Situation, sozusagen der Transformation muss gerade sich neu entsprechend sortieren. Was war da vielleicht das eine oder andere Buch, was dir auch geholfen hat und vielleicht nochmal ein paar Impulse gesetzt hat?
Ja, da gibt es natürlich viele und es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wo derjenige gerade steht, mit welchen Themen er zu kämpfen hat. Ich ganz persönlich fand auf der gesundheitlichen Seite fand ich You Are the Placebo von Joe Dispenza unglaublich augenöffnend, was auch vergleichsweise wissenschaftlich ist und sehr viel von diesem Placebo-Effekt kommt. Ja, also die Idee, dass quasi dass der Glaube daran, dass ein Mittel eine gewisse Wirkung hat, die Wirkung hervorruft, fand ich ein unglaublich schönes Buch. Das wäre, glaube ich, mein Go-To auf der gesundheitlichen Seite. Und auf der mentalen Seite gibt es sicherlich ganz, ganz viel. Ein kurzes Buch, was ich sehr schön fand, was ein bisschen blöden Titel hat, ist von Deepak Chopra, The 7 Laws of Spiritual Success. Aber es ist kurz und wirklich sehr schön geschrieben, ein schöner Einstieg. Und dann gibt es tatsächlich, wer nochmal so ein bisschen tiefer einsteigen möchte, was mir sehr viel gegeben hat, aber natürlich auch eine gewisse Tiefe dann schon mit sich bringt, ist, ich glaube, sie heißt Erika Chopic, ein Buch über das innere Kind. Ich glaube, wenn man den Titel oder die Autorin sucht, dann wird man das schon finden, wo es einfach wirklich nochmal darum geht, dass man sozusagen in die Tiefe geführt wird dessen, wie sozusagen unsere Kindheit, unseren Charakter eben prägt und wie man damit vielleicht anders umgehen kann. Das, und dann gibt es einige Bücher von Peter Levine, der Begründer von Somatic Experiencing, was auch die Modalität ist, mit der ich sehr viel gearbeitet habe und er war auch Teil der Ausbildung, die ich gemacht habe. Da gibt es Sprache ohne Worte zum Beispiel und einige andere. Das wären, glaube ich, so die Anlaufpunkte, die ich mal nennen würde und dann okay. gibt es noch tausend weitere.
Ich glaube, das war, also das, so viel habe ich gar nicht erwartet. Nee, danke auch dafür und ich würde sagen jetzt over and out.
So ist es.